Ich will auf ein paar der entscheidenden, die auch die entscheidenden tiefen Unterschiede volkspolnischer und DDR-Entwicklung markieren, versuchen einzugehen in der Kürze der Zeit, die wir hier haben. Ich will aber vor allem versuchen, deutlich zu machen im Sinne unseres Themas, wo war in einem ganz grundsätzlichen Sinne die Gemeinsamkeit des polnischen Rundentisches und des viel, also bezogen auf den kurzen Zeitraum, dann doch viel später nachfolgenden Rundentisches in der DDR. Im ganz grundsätzlichen Sinne, es war ein notwendiger Kompromiss, die Entscheidung dazu. Es war ein Kompromiss, der aus dem gewählten Weg, und das gilt für beide Seiten, für die polnische wie die DDR-Oppositionsseite, für den gewählten Weg der Gewaltlosigkeit sprach. Im engeren Sinne, was die tatsächliche Bedeutung, das Gewicht, das Personal betrifft, lässt sich der Vergleich hier nur sehr, sehr schwer führen. Das hat mit der ganz verschiedenen konkreten Ausgangslage und Entwicklung zu tun. Wenn Kaczyk, und das war ein weiterer Punkt, wo ich im Vergleich auf ein ganz anderes Stimmungsgefühl bei mir kommen musste, vom Warschauer Aufstand sprach, eine wirkliche Quelle der Motivation, auch der Tradition der nachfolgenden Generation in Polen, dann muss ich für Deutschland eine andere Ausgangssituation markieren. Der von deutscher Seite vorbereitete Zweite Weltkrieg wurde mit dem Ziel der Weltherrschaft geführt und im Osten vom Ziel eines Vernichtungskrieges bestimmt. Der Holocaust als Gipfel nationalsozialistischen Rassenwahns forderte Millionen jüdischer Opfer. Erst die totale Kriegsniederlage Deutschlands konnte dem ein Ende setzen. Für die besiegten und befreiten Staaten einigten sich die ausgesprochen gegensätzlichen Kriegsgegner, die den faschistischen Verbündeten gegenüberstanden, auf eine vorübergehende Festlegung von Einfluss und Besatzungszonen. Und was daraus folgte, haben Sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor Augen. Ein unverzeihlicher Fehler. Wir werden jetzt noch mal ein Werk haben, das das näher beleuchtet, ein Autor Norman Davis, der an diese Seite, die immer so ein bisschen heikel umgangen wird, konnte es denn anders sein? Ich meine ja, ein unverzeihlicher Fehler der westlichen Alliierten mit den verheerendsten jahrzehntelangen Folgen war, auf die Zusage Stalins zu bauen, die spätere Unabhängigkeit der besetzten Länder zu respektieren und freie Wahlen zuzulassen. Jemand, der ein Minimum historischer Erfahrung, was den Gegenüber betraf, hatte, und das konnte man. Man hatte 39 vor Augen und die Doppelzange, die sich um Polen schloss, Hitler und Stalin als beste Verbündete in dem Moment. Wer noch Jahre danach glaubte, man könnte einem solchen Gegenüber einen Kompromiss oder Zugeständnisse abtrotzen, der lag so daneben. Und es gab Berater, die das erkannten und warnten. Die Frage, warum im Kräftespiel der Großmächte sich genau diese Option der Duldung und des Gewährenlassens durchsetzte, wäre eine historische Grundsatzdiskussion, die immer noch nicht geführt ist, ausreichend geführt ist. Den zahlreichen von sowjetischen Truppen besetzten Staaten und dem östlichen Teil Deutschlands zwang man das kommunistische Gesellschaftsmodell auf. Und jetzt will ich zu einem Punkt kommen, der mir für die DDR, aber auch für Polen sehr wichtig ist. Weil wenn ich das als Ausgangspunkt habe, entsteht ja leicht die Vorstellung, aha, es gab den großen dämonischen Gegenüber, der mit Zwang, Unterdrückung dieses kolonisierende Modell geschaffen hat. Und dann gab es in allen Ländern die Unterdrückten, die sich wehrten. Die tapferen Polen, die Deutschen, die noch von der Kriegsniederlage traumatisiert waren und ebenfalls unter den Unterdrückten kamen. Und an allem waren die Russen schuld. So ist es dann tatsächlich aber eben auch nicht. Die Russen sowieso nicht und das sowjetische System hatte den entscheidenden Anteil. Aber für die Folgewirkung, die bis 1989 reicht, gilt für mich Folgendes, für die DDR wie für Polen. Zu den Anhängern eines derartigen Großexperiments gehörten in erster Linie Mitglieder der nationalen kommunistischen Parteien, Polen viel geringer. Sie hielten mit oder ohne Kenntnis der Terrormaschinerie Stalins und der Hölle des Gulag an der Utopie einer künftigen, gerechten, konfliktfreien und perfekten Gesellschaft fest. Bekehrte Anhänger der faschistischen Regime und Opportunisten, die sich den neuen Machtverhältnissen schnell anpassten, verstärkten den gesellschaftlichen Rückhalt der Kommunisten. Verführte intellektuelle Idealisten, die an einen antifaschistisch-demokratischen Neuanfang glaubten und darum zunächst die Umwälzung unterstützten, blieb später nur die Wahl zu resignieren und sich anzupassen, Widerstand zu wagen und den Preis dafür zu bezahlen oder sich der lebensbedrohenden Verfolgung durch die Flucht zu entziehen. Und genau in diesem Spektrum spielt sich dann ja die Entscheidungsspektrum, spielt sich dann ja die konkrete Nachkriegsentwicklung ab. Auf einige Punkte ging Kaschik ein. Wenn ich jetzt versuche, die Unterschiede, die DDR-Entwicklung eben prägten und in meine Generation, also die Folgegeneration hineinreichen, zu skizzieren, dann wird vielleicht deutlich, welche tiefen Unterschiede es gab, wo aber auch immer wieder die Gemeinsamkeiten hervorblitzen. Wir hatten einen Großteil der Folgegeneration in der DDR, der sich genau vor die Spannbreite dieser Entscheidung gestellt sah. Die Folgen kennen wir hier alle von Ihnen, knapp 4 Millionen, die DDR verlassen haben. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich halte es für völlig idiotisch, diese Motive in falscher Weise zu sortieren. Wer die DDR in den frühen Jahren, als sie noch SBZ war, verließ, wer sie in den 50er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren verließ, wählte immer den Weg in eine bessere demokratische Gesellschaft, in die Freiheit. Ob er mit der Freiheit den klassischen Freiheitsanspruch der Wahrnehmung von Freiheitsbeteiligungsrechten verband, den Anspruch auf ein besseres Leben, den Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung, das kann man individuell sortieren. Es war auf jeden Fall eine legitime und wichtige Entscheidung, die der Einzelne mit oder ohne Familie traf. Wer sich aus einem Bündel von Gründen, was ich hier auch kurz beschrieb, im Land hielt und mit dem System verband, traf eine andere Entscheidung. Es gab eine dritte, die dann in Polen getroffen wurde, häufiger, und in der DDR unter viel schwierigeren Umständen viel seltener. Die hieß, im Land zu bleiben und dennoch dem Systemdruck zu trotzen, auf eine Alternative zu bauen. Diese Alternative wiederum durch die Jahrzehnte verfolgt, konnte die Hoffnung auf eine, wenn man so will, innere Liberalisierung, Reformfähigkeit des Systems sein, die auch in beiden Ländern geteilt wurde. Ich erinnere an die polnische Tauwetterperiode und die bekanntesten Protagonisten davon. Das war die praktische Probe auf die Reformfähigkeit des Systems. Kaschik erwähnte das Jahr 68 in Polen und die Negativbilanz davon. Das war in einem anderen sozialistischen Bruderland, nennen wir es mal so, in der CSSR, der Prager Frühling. Wieder eine verfehlte Hoffnung. Wir haben auch die Erfahrung, die Negativerfahrung, die wir dann in gewisser Weise teilen, der Aufstandsversuche. Also hier hatte vielleicht die DDR eine ihrer besten historischen, tragischen Höhepunkte, den 17. Juni, mit einem Trauma sondergleichen, einem Anschwellen der Flüchtlingslawine und der Grunderfahrung, es geht nicht. Wir haben mit welchem Grad an Selbstverschulden auch immer, die Situation nach 1945. Wir haben die Dominanz der heimischen Kommunisten, die haben sich durchgesetzt. Alle Versprechen antifaschistisch-demokratischer Neubeginn haben sich in ihr Gegenteil verkehrt. Wir haben 400.000 Russen. Die Aufstandsvariante scheidet aus. Wer das immer noch nicht glaubte, den überzeugte dann 1956 Ungarn. Und das Dilemma, auf das Kaschik schon einging, was dann vor jedem, der nach 68 noch in den verschiedenen Blockländern überlegte, was geht, was vor dem stand, das hat sich auch für meine Generation, ich bin also Jahrgang 48, und meine politische Erwachsenenwerdung, wenn sie so will, zu Anfang auch noch als gläubiger Anhänger dieses kommunistischen Projekts, fällt ab Ende der 60er Jahre und zieht sich dann bis 89 in der DDR hin. Also dieses Versuchen, sich den Realitäten zu stellen, nach der einen Illusion nicht in die nächste zu verfallen. Das spielte sich auch in der DDR unter denen, die ich dann in ganz verschiedenen Milieus kennenlernte, ab. Das, was Kaczyk ganz klassisch skizzierte für die polnische Opposition der 70er Jahre, da ist immer so ein Nachholeprozess, weil die ich kannte, mein eigenes Beispiel eingeschlossen, wir haben das, was wir historisch noch gar nicht direkt erlebt haben, wir haben es durch Lektüre, wir haben es durch Neugier, soweit man bei den eingeschränkten Informationsmöglichkeiten der DDR dann rankam, verfolgt. Also uns war die Ausgangssituation 45 präsent, der frühe Widerstand. Wir haben lange gebraucht, bis wir uns die Wahrheit über den 17. Juni selbst aneigneten. Das war ja eine der komplettesten Geschichtslügen der DDR. Wie immer der imperialistische Aggressor, die Provokateure, der westliche Einfluss, das musste er auch herhalten, um den Mauerbau noch dürftig zu, nicht zu legitimieren, aber überhaupt zu begründen. Und von einem solchen insgesamt Gehäuse, nicht hier der westlichen Abhängigkeit, wie es dann später die westlichen Intellektuellen erklärten, sondern ein viel brutaleres Gehäuse der kompletten Geschichtslüge, der Desinformation, der Manipulation mussten wir uns freimachen. Was uns fehlte, und das ist der Unterschied zu Polen, diese ungebrochene Widerstandstradition, dieses Bewusstsein, zum einen gab es das nicht durch 45, wir hatten nicht den Warschauer Aufstand, mit Stauffenberg ließ sich nicht so viel Ehrenrettung machen. Und vor allem hatten wir eins nicht in der DDR, meine Generation, uns fehlten die 3 bis 4 Millionen, die weggegangen waren. Und die blieben, also die Generation vor mir, in die wir dann reinwuchsen, die arrangierten sich. Das ist der tiefere Grund dafür, dass über 90% der DDR-Intellektuellen weder den Weg des Widerstands wählten, des Offenen, sondern die vergruben sich vielleicht in kleinen Lesezirkeln, aber zudem auch nur annähernd zu werden, was uns das Beispiel in Polen ab den 70er Jahren in der GSSR, Charta 77, im Grunde genommen vorlebte, fehlt den meisten die Entschiedenheit, der Mut, die Konsequenz. Sie meinten Realisten zu sein, es geht ja doch nicht, das sind alles Phantasten, die werden es nie schaffen. Diejenigen von uns, die aus ganz verschiedenen individuellen Gründen auf dieses polnische Beispiel, also Polen nach 68, Polen in der Gierek-Ära orientiert waren, die dann die Entwicklung in der GSSR vor sich hatten, die hatten dann auch ein eigenes Erlebnis von 1976. Das Jahr 1976, Chor, in dem sich Ex-Kommunisten, aktive Katholiken, polnische Nationalisten, Vertreter verschiedener Generationen und Traditionen sammelten. Wir hatten es vor Augen, aber hier spielte sich dann auch ein zeitgleicher Prozess ab, den ich mal für das Jahr 76 in der DDR kurz skizzieren will. Nicht nur die Selbstverbrennung des Pastors Oskar Brüsewitz, der damit gegen die Gleichschaltung der Kirche und die Kapitulation zahlreicher seiner Amtsbrüder protestierte, ließ das Jahr 76 auch für die DDR zu einem besonderen Einschnitt werden. Wolf Biermann, der neben Robert Havemann und Rudolf Barrow zu den wichtigsten Leitsternen kritischer Geister in der DDR zählte, wurde nach einem Konzert in Köln durch die Ausbürgerung die Rückkehr in die DDR verwehrt. Seine Ausbürgerung schreckte die Weltöffentlichkeit auf und führte zu zahlreichen Protesten innerhalb und außerhalb der DDR, die jedoch nicht zum Auslöser für eine wirkliche Opposition wurden. Die Konflikte um den unbequemen Sänger zeigten die engen Grenzen der behaupteten Öffnung unter Honecker auf. Der übergroße Teil der Gesellschaft blieb passiv, eine kleine Minderheit kritischer Intellektueller wurde in den Westen getrieben oder ließ sich erneut disziplinieren. Kommende Auseinandersetzungen bereiteten sich auf einem anderen Feld vor. Jetzt kommt die Frage KSZE-Prozess, in den die DDR ja nicht freiwillig ging, sondern um der internationalen Aufwertung willen und dann dieser kosmetischen Veränderung in der Ära Honecker, wo man vorschnell im Westen immer an eine wirkliche Öffnung oder Liberalisierung glaubte. Der allergrößte Teil auch der dann unabhängigen Friedensinitiativen, die sich im Feld dieser neuen Bedingungen formierten, war ja mit einem Phänomen konfrontiert. Wir hatten die DDR, der erklärte Friedensstaat, zugleich war es einer der bis an die Zähne bewaffneten, meist in der Relation zur Bevölkerung meist bewaffneten Staaten in Europa. Das Symbol der Friede muss bewaffnet sein. Dem setzte die unabhängige Bewegung das Symbol Schwerter zu Pflugscharen entgegen. Dass hier die Vorform künftiger Opposition in den 80er Jahren als Friedensbewegung entstand unter dem Dach der Kirche, hatte spezifische DDR-Bedingungen. Die Kirche als einzige Institution in der DDR besaß einen gewissen Schutz, wurde von Seiten des Staates aber auch so in die Pflicht genommen, das war die andere Seite dieses Staat-Kirche-Kompromisses, dass die Entpolitisierung und Kontrolle, Gängelung, Entmündigung der kaum entstandenen Gruppenszene gewährt werden sollte und gesichert bleiben sollte. Das spielt für die Entwicklung in den 80er Jahren, an denen ich dann aktiv beteiligt war, eine Rolle. Was traf sich in diesen Gruppen? Verspätete Hoffnung auf sozialistische Reformansätze. Ich nannte schon so ein paar Ahnherren auch der politischen Bewegung in den 70er Jahren in der DDR. Die Anlehnung an Symbole und Aktionsformen der westlichen Friedensbewegung, zu der es damals schon direkte Kontakte gab. Der Bezug auf den Entspannungs- und KSZE-Prozess und auch wichtig die vorherrschende Mentalität protestantischer Friedfertigkeit. So friedfertig, dass es einem manchmal die Füße einschlafen ließ. Handeln ja, Gesinnung ja, aber bloß nicht politisch werden. Und immer zusammenzucken, wenn der Staat erklärte, das ist Opposition. Es war bereits eine Vorform davon. Und die Weigerung, das zu erkennen und die nächsten Schritte zu machen, das hat den zähen Kampf der nächsten Jahre bestimmt. Kaschik nannte den ungeheuren historischen Wirkungsfaktor und Einbruch Solidarność. Diejenigen von uns, ich hatte damals meine Hoffnungsphase auf dieses kommunistische Projekt schon hinter mir, ein Jahr Polen, 76, 77, ein absoluter Glücksfall für meine eigene Biografie, hat als Lektion durchschlagend gewirkt. Ich war danach für jede DDR Laufbahn mit oder ohne Anführungszeichen untauglich geworden, hatte aber meine Mitgeschichte und individueller Biografie verbundenen Gründe für die Entscheidung bleiben und der Frage, nicht mehr alleine, sondern mit Leuten, die ich in den alternativen Milieus dann in Ostberlin, anderen Städten kennenlernte, der Frage nachgehen, was von diesen osteuropäischen Erfahrungen, also denen der Charta 77, eine viel kleinere, aber bürgerrechtlich organisierte Gruppierung in Tschechien in dieser Zeit und vor allem was von den polnischen Erfahrungen lässt sich nicht kopieren, das wussten wir die ganze Zeit, das wird nie gehen, aber lässt sich in mittelbarer Weise doch für uns nutzbar machen, übertragen. Die Ratlosigkeit, die mit Gorbatschow dann auf der sowjetischen Seite einsetzte, hat Kaschik geschildert. Die DDR-Reaktion, jetzt nicht unsere Suche und die einzelnen Sympathiebekundungen, die es ja durchaus gab, von unabhängigen Stimmen in der DDR zu Solidarność, sondern die offizielle Reaktion in der DDR darauf und die Bevölkerungsmehrheit wäre ein lang auszuführendes und eher unrühmliches Kapitel. Hier gelang es tatsächlich der DDR-Propagandamaschinerie, deren Hintermänner genau wussten, wie groß die Gefahr ist, die aus Polen herandringt, der polnische Freiheitsbazillus, sehr wirksam tätig zu werden. Das ganze klassische Raster, alte rassistische, nationale Vorurteile mobilisieren, Polacken zu faul zum Arbeiten, können nur streiken. Warum braucht jeder Pole zwei Frauen? Weil er fürchtet, dass eine von denen streikt gerade. Also all mit den blödesten Formeln, die dann nicht in der Zeitung standen, aber gestreut wurde, in der Zeitung dann die offizielle antipolnische Argumentation, dass die auch nur westgelenkt sind hinter dem Papst und der Solidarność stehen die CIA und alle möglichen weiteren finsteren Mächte. Praktisch organisierte die DDR die offizielle jede nur denkbare Hilfe für die richtigen Genossen in Polen. Honecker traf sich mit den Hardlinern, wurde eine eigene Operativgruppe der Staatssicherheit in Warschau eingerichtet, also nicht nur die ohnehin vorhandene MFS-Besetzung der Botschaft ihre eigenen Leute, sondern eine eigene umfangreiche Gruppe. Ziel, Ausspähung der Solidarność, Infiltration, eigene Agenten dort einsetzen, mit oder ohne Kooperation mit dem polnischen Geheimdienst, dem man auch nicht mehr viel traut. Das alles konnte natürlich die Realität der Entwicklung nicht außer Kraft setzen und führte nach der erneuten Zwischensituation, über die ja gesprochen wurde, nicht endgültige Niederlage, sondern die Notbremse, die das Kriegsrecht dann auf Seiten der polnischen Kommunisten bedeutete. Und unsere Wahrnehmung in der DDR, wo sich aus diesen Friedensgruppen langsam ein immer dichteres Netz bildete, zu folgender Situation. Die Erfahrung anderer osteuropäischer Länder, wir sind jetzt erste Hälfte der 80er Jahre, und die befeuernde Wirkung der Solidarność ließen zunehmend mehr Initiativen den Weg aus dem Kirchenraum wagen. Das war dann nämlich der entscheidende Schritt. Zu den ersten und wichtigsten zählte die Ende 1985 begründete Initiative Frieden und Menschenrechte. Bei aller Unterschiedlichkeit der Biografien und politischen Identitäten der Berliner Gründungsmitglieder verstanden sie sich als Teil der mittelosteuropäischen Opposition, wussten jedoch um die völlig andere Situation im eigenen Land, ihre Isolation und Verspätung, Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, Rechtsaufklärung, Schaffung eines eigenen Samizdat, also eigener Untergrundpresse, und das Knüpfen von Kontakten zu den Oppositionsbewegungen der Nachbarländer zählten zu den wichtigsten Aufgaben der Gruppe, die eine landesweite Vernetzung anstrebte und zum Staatsfeind Nummer 1 avancierte. Nach Krisen und Rückschlägen im Prozess der Bildung, weil wir im Grunde genommen, wir hatten zwei oder mehrere gegenüber, die uns nicht unterstützend gegenüberstanden. Wir hatten diejenigen, die im Laufe der Zeit davon angesteckt wurden, also von dem Schritt, den wir machten, in den Jahren 1985, 1986, das sind für mich die entscheidenden Herausbildungsjahre später DDR-Opposition, die dann zu 89 und zum runden Tisch führen. Wir hatten also das Netz, was wir selber knüpfen konnten, aber wir hatten auf der einen Seite einen hochgerüsteten Gegenüber, die Sicherheitsorgane aber natürlich immer nur in Dienstbarkeit der politischen Ebene der SED, also nicht, wenn die MFS Handlungsebene verhaftete, dann geschah das auf politischem Befehl. Wenn sie nicht verhaftete, sondern die Oppositionellen zivil behandelte, das heißt ihr ziviles Leben kaputt zu machen suchte, uns in die Isolation trieb, als soziale Parias im eigenen Land behandelte, geschah das ebenfalls auf politische Vorgaben. Also das war der zwar konspirativ arbeitende, aber für uns vorhandene direkte Gegner, wo wir das Prädikat Staatsfeind oppositionell auch annahmen. Der viel unangenehmere, aber wirksam eingesetzte gegenüber zögern, zaudern, problematisieren, das war das Kirchenmilieu, große Teile, was über den Staat-Kirchen-Kompromiss eingesetzt wurde, um die Provokateure, die diese Balance, wir haben zwar Gruppen, die wir nicht verhindern können, aber lass die mal unpolitisch bleiben. Unser Konzept war das Gegenteilige und uns wollte man hier zurückholen. Es gab dann auch nochmal andere Versuche der Staatsseite gegenüber der internationalen Defensive, in der sich die DDR ja befand. Wir hatten Glasnost, Perestroika mit allen Begrenzungen, eine DDR-Führung, die sich dem verweigerte. Wir haben eine langsam entstehende eigene DDR-Opposition, die ihren Weg sucht, orientiert am mittelosteuropäischen Vorbild. Und dann haben wir relativ kurz vor Toresschluss nochmal so eine Entlastungsoffensive, nenne ich sie mal verkürzt, von DDR-Seite, die mich schon mal nach Bad Boll geführt hat, nämlich 15 Jahre nach dem historischen SPD-Papier aus dem Jahre 1987, fand hier eine, wie nennen wir es, Erinnerungswürdigungstagung statt, wo sich Akteure dieses Papiers beziehungsweise auch damals schon Kritiker trafen. Das war eine sehr spannende Veranstaltung hier. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch daran erinnert. Es ist ja eine einigermaßen aus der Rückschau absurde Situation, dem eigentlich von allem praktischen Handeln, und das galt für die gesamte Führungselite der DDR, als reformunfähig zu erkennenden gegenüber nochmal einen solchen nicht nur Verhandlungs- und Gespräch, sondern ein Dokument ja festgehalten, den positiven Kredit zu geben. Eigentlich sind das ja unsere Dialogpartner. Und die anderen dürfen mal auf das Papier gucken und sich darauf berufen. Das war in der Zeit für uns eher ein Rückschritt, als dass wir sagen konnten, ja, das unterstützt uns wirklich. Wir haben es auf unsere Weise genutzt. Aber die Frage, wer ist eigentlich Träger der notwendigen möglichen Veränderung in der DDR, wo der Westen so ratlos schien, die war uns schon klar. Nur wir konnten eins nicht. Wir konnten das, was die polnische Entwicklung in der Zeit schon lange vorbereitet hatte, und im Grunde genommen war es dann nur noch ein Schritt zum runden Tisch in Polen, weil das System schon erodiert war. Wir konnten das mit eigenem Willen und Konsequenz nicht vorwegnehmen. Wir konnten nur noch die nächsten Schritte gehen, die zu 89 führten. Die hieß, dass aus den 3, 4, 5 unabhängigen Gruppen, die wir 86 hatten, 10, 12, 50 wurden. Immer im gesamten DDR-Maßstab, die als Umweltgruppen, nicht alle Menschenrechtsgruppen, agierten, die sich in Halbdeckung noch zur Kirche bewegten, aber mehr mit uns sympathisierten als mit den unpolitischen Teilen. Wir konnten als IFM den konzentriertesten Schlag zu überdauern suchen, den wir dann noch erfuhren, nämlich die Verhaftungswelle von Ende 87, Anfang 88, deren Folge mich auch in die Bundesrepublik brachte. Wir konnten auf dem Konzept, was wir hatten, auf der Hoffnung, die polnische Entwicklung wird auch für uns Konsequenzen haben, bestehen bleiben. Für mich hat sich mit der gewissermaßen zwangsweisen Überstellung in die Bundesrepublik und der individuellen Lebenserleichterung, die ich hier tatsächlich hatte, die Aufgabe überhaupt nicht geändert. Ich bin, das Stichwort Emigration hätte eigentlich schon bei Kaschik fallen müssen, weil es für alle Länder eine überragende Bedeutung hatte. Ich bin als politischer Emigrant in der Bundesrepublik gewesen, dann 88, 89, also bis kurz nach dem Fall der Mauer, ohne die Möglichkeit in die DDR zurückzukehren, obwohl ich einen DDR-Pass hatte. Ich habe aber in der Zeit gemerkt, wie real zurück die gesamte DDR ist, in jeder Beziehung, wie weit die Entwicklung der Verhältnisse, das konnte ich von außen noch stärker spüren, als von innen bereits gediehen ist. Ich habe sehr viel Kontakt zu Polen wieder in der Zeit gehabt. Wir waren ja als politische Gruppe, die eng mit Osteuropa zusammenarbeitete, von jedem praktischen Kontakt ausgeschlossen, also konnten keine Grenze überschreiten. Ich habe aber in dem Moment gemerkt, wie wichtig dann wiederum das Zusammenspiel, auch Solidarność hatte eine starke Emigrationsfraktion, von innen und außen ist. Und für mich war die Frage dessen, was 89 dann, oder wie 89 im Grundsatz passierte, eigentlich gar nicht mehr die totale Überraschung. Die Überraschung, wie schnell es ging und dass das Wunder des friedlichen Übergangs tatsächlich gelang. Und dazu muss man dann aber die auf dieser Voraussetzung und Grundlage in der DDR dann wiederum andere Vorgeschichte vor Augen nehmen. Die Atempause, die sich das DDR-System durch die Verhaftung, durch die außenpolitischen Initiativen, also diese kosmetische, wir sind ja doch im Fortschritt weiter, dieses Verhalten erhoffte, trat nicht ein. Die Opposition war geschwächt, nicht nur durch unsere Verhaftung. Das dauerte einige Monate. Die Folgesituation bereits im Jahr 88, und wir haben die polnische Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt, zeigte dort im Grunde genommen, bahnt sich schon der grundsätzliche Wandel an. Die entscheidenden Schritte, die dann für die DDR zum runden Tisch führten, für mich sind sie in jedem Kalendermonat des Jahres 1989 abzulesen. Wir haben ein Jahr nach unserer Verhaftung im Januar 89 in zahlreichen Städten der DDR förmlich schon Demonstrationszentren. Leipzig ist das bekannteste davon. Da kam es dann auch noch mal zu einer neuen Luxemburg-Demonstration im Januar 89. Wieder Leute verhaftet, die aber diesmal nicht mehr abgeschoben werden konnten. Bis zu den Kommunalwahlen im Mai, die erste große organisierte oppositionelle Massenbewegung in der DDR, von Jahr zu Jahr ein Ansteigen der unabhängigen Aktivitäten, schon über den Gruppenrahmen hinaus. Die DDR-Führung weigerte sich immer noch komplett, diese Realität wahrzunehmen. Auch hier ein Riesenunterschied zur polnischen Führung. Dort hatte sich ja der Kompromiss viel langfristiger angebahnt. Noch im Juni erklärt Egon Krenz, der spätere Reformer wohlgemerkt, den chinesischen Genossen eure Losung, Tiananmen, die Panzer, das ist richtig, diese Konsequenz werden wir befolgen. Und jetzt muss man sich fragen, wenn das im Juni noch als Alternative stand, Ruhe halten oder China erleben, wie konnte es dann kommen, dass bis zum Herbst, vor dem Fall der Mauer wohlgemerkt und vor dem runden Tisch, die Machtfrage eigentlich in die Phase der Entscheidung kam. Meine These, die Antwort wäre lange auszuführen, ist, dass diese vorangegangenen Schritte, die Aufnahme dieser Erfahrung, das Weitergeben dieser Erfahrung, zeitversetzt endlich wirkten, dass die Bilder aus Polen des Jahres 1980, die zeitgleich nur eine winzige Minderheit erreichten, auf einmal in das Bewusstsein des normalen DDR-Bürgers reinkam. Mit dem Zusatz, jetzt geht es vielleicht, dass die praktischen Erfahrungen des polnischen Runden Tisches, die Wirkung der Wahlen dort, die Ereignisse in Ungarn, die Fluchtwelle und das, was die Gruppen aufgebaut hatten, an eigenen Netzen zusammenkam. Vorher stand sich das immer gegenüber. Die einen waren in der Kirche, die anderen außerhalb. Die einen wollten bleiben, die anderen wollten gehen. Und plötzlich gehörte das zueinander. Die einen waren in den Kirchen und gingen wieder raus. Der Kirchenraum erweiterte sich. Der Druck, die DDR zu verlassen und der Druck, die DDR grundlegend umzukrempeln, die wuchsen auf einmal zusammen. Und dann kam es zu dem für die Folgeentwicklung DDR entscheidenden Ereignis, dass sich aus allen Gruppen, ich könnte von den knapp 40 Gründungsmitgliedern könnte ich Ihnen fast alle namentlich aufzählen, dass sich dort an einem der legendären Plätze der DDR-Opposition, dem Bungalow von Havemann bei Berlin, die Gründungsmitglieder des neuen Forums sammeln. Und die verkünden kein revolutionäres Manifest, die verkünden keinen Aufstandsplan, die verkünden auch nicht den Alternativplan für die neuen Verhältnisse. Nee, die verkünden etwas viel Revolutionäreres. Die sagen, ihr habt den Dialog verweigert, wir fordern ihn ein. Ihr beharrt auf dem Machtmonopol, wir erkennen es nicht mehr an. Wir sind nicht die Elite, die die neue Macht haben will. Das wäre die Frage völlig falsch gestellt. Sondern wir sind diejenigen, die die Tür aufmachen werden, für die Gesellschaft, die in die Lage kommen muss, sich selbst zu entscheiden. Und das einzige Mittel in Demokratien dafür, das Grundlegende, sind freie Wahlen. Das ist im Grunde genommen die Suggestion im Gründungsaufruf des neuen Forums, wo sich diejenigen, die vielleicht immer noch an eine sozialistischere DDR glauben, zwar noch wiederfinden konnten, aber in der Minderheit, wo diejenigen, die mit dieser DDR überhaupt nichts mehr zu tun haben wollten, genauso unterschreiben konnten. Es ging ja um die Entscheidung für alle. Und das löst dann im Grunde genommen ab September die Welle aus, die dann über Leipzig, Gott sei Dank kommen jetzt immer viel mehr Städte ins Spiel, auch von Historikern genannt, die zeigen, es geht nicht nur um die paar Städte. Der Oktober ist für mich der entscheidende Monat, der jedem, der dort oben auf SED-Ebene noch Bewusstsein hat, klar macht, es geht so nicht weiter. Entweder wir wählen die alten Lösungen, dann droht uns selber die Laterne, das wollten sie nicht. Also Verhandlungen, und das ist die Tür zum runden Tisch in der DDR, der dann allerdings eine andere Funktion hat in Polen, weil zu Teilungsbedingungen und den Bedingungen dieses Verspätetkommens und dieser winzigen Minderheit, die wir bis zum runden Tisch waren, die Frage runder Tisch, wie in Polen überhaupt nicht stehen konnte, das grundlegende Ziel des runden Tisches in der DDR, freie Wahlen durchzusetzen, ist erreicht worden. Das Ziel, den, hier kommt eine interessante Parallelität, den Verbrüderungsbemühungen, die uns ja vorher als Todfeinde betrachtet haben, plötzlich waren sie alle Reformer und wollten uns einvernehmen, von Motrow bis Gysi, denen zu widerstehen ist, ich würde sagen, zur Hälfte gelungen. Da hätten wir allerdings konsequenter sein können und müssen. Und viele andere Aufgaben des runden Tisches, die er sich gestellt hat, die mussten allerdings auf andere Weise in einer späteren historischen Phase angegangen werden. Ob sie gelöst wurden, würde eine Diskussion über den Vereinigungsprozess ergeben. Ich mache jetzt aber erstmal Schluss. Danke.
Vielen Dank.